Ja, der Impuls, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, der hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir ja in den Ferien jetzt keine Lobpreisabende hatten. Ja, einfach aus dem Wort zu sehen, dass da nicht so viele da sind, schon gar keine Musiker und so. Und dass wir da Gebetsabende hatten. Und so war das jetzt auch im August. Ja, wir hatten ja am dritten Dienstag im August auch Gebetsabend oben im Blumenweg. Und wir waren jetzt nicht so viele. War nicht so überraschend, wie gesagt, es war noch Ferienzeit, waren nicht so viele, die waren, sind aber alle hier heute, die da waren. Ja. Und ist auch manchmal gar nicht so schlecht. Ja, und obwohl wir jetzt nicht so viele waren, hatten wir doch an dem Abend so den Eindruck, dass Gott da durch uns und mit uns oder zu uns gesprochen hat. Und zwar durch das Wort, dass er, also das Bibel, durch den Bibeltext, das uns in seinem gemeinsamen Gebet angeleitet hat. Und wir waren uns eigentlich am Ende einig, dass wir da unbedingt dranbleiben wollten. Ja, also die, die da waren, erinnern sich hoffentlich. Ja, wollten, bitte? Genau. Wollten da also ein bisschen dranbleiben. Und wenn ihr mir erlaubt, dann würde ich gerne mal in den nächsten Wochen so ein bisschen an diesem Text mit uns dranbleiben, arbeiten. Ja, so ein bisschen vielleicht, also ich bin ja dann immer mal zwischendurch nicht da, aber so eine Art Predigtreihe doch über, auch über diese Impulse da machen. Ausgangspunkt war, der hatte mich auch bewegt bei der Vorbereitung dieses Gebetsabends, die Erkenntnis aus dem Kolosserbrief, erinnert euch ja vielleicht an die Predigt, vor 14 Tagen war das, dass das Gebet füreinander auch ein Schlüssel dafür ist, dass Gemeinde wächst. Ja, dass wir hineinkommen in die Fülle der Gaben Gottes und dass die Gemeinde ihren Auftrag auch erfüllen kann, das Gebet füreinander und das Gebet miteinander natürlich auch. Dass wir als Gemeinde, als Persönlichkeiten im Glauben auf unseren Herrn zuwachsen, noch Früchte tragen. Die jetzt nicht da waren, für die ist vielleicht nochmal so ein Impuls, das zu sagen. Ja, also so hat es ja Paulus auch gesagt. Wenn uns Paulus das also als geistliches Prinzip so nennt, ja, dieses Gebet füreinander, da hatte ich mich mal gefragt, hat mich interessiert, ja, für was sollen wir denn dann füreinander bitten? Was sind denn so die Inhalte? Ja? Was war Paulus auch wichtig? Ja, wenn es ihm so wichtig geworden ist, was sind denn die Themen, was sind die Anliegen gewesen, die er für seine Mitchristen damals vor Gott gelegt hat? Und wie gesagt, mir ist da eine Stelle aufgefallen oder eine Stelle wichtig geworden, mit die möchte ich gerne mal mit euch lesen jetzt. Das ist also Epheser 3 ab Vers 14. Ich habe heute keine Folien mit. Ich dachte, ich muss mal wechseln, ja, damit ihr auch eure Bibeln mal mitbringt. Also nehmt sie gern zur Hand. Eure Bibeln, Epheser 3, Vers 14 bis 21, das ist so dieser Gesamttext, der uns dann doch vielleicht mal ein bisschen länger beschäftigen darf. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt seid und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit erstmal der Text. Ich hoffe, es gelingt mir dann auch, dass der uns doch mal eine gewisse Zeit beschäftigen wird, weil da so wahnsinnig viel drinsteckt. Ja, ich weiß nicht, wenn man das so liest, ja, es überfällt einen ja wirklich, ja, was da also an geistlichen Wahrheiten noch drinsteckt. Und wenn ich dieses Gebet, das ist ja ein Gebet des Paulus, auch für die Gemeinde in Ephesus, wenn ich dieses Gebet so vor mir sehe, ja, die Bibel vor mir habe, auch höre, dann sehe ich so richtig Paulus in seiner Gefängniszelle sitzen. Ja, es hat mir hat diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben, wahrscheinlich aus Rom. Ja, und sehe ihn so vor mir, wie er da sitzt und an all die geistlichen Kinder denkt, mit denen er da so herzlich verbunden ist. Die Gemeinden, die er gegründet hat, so wie in Ephesus, Ja, oder auch die Mitarbeiter, die andere Gemeinden gegründet haben, so wie Kolossäer, hat man ja gehört. Ja, und wie er da in seiner Isolation darum ringt, ja, was brauchen sie wohl? Ja, was ist das, was ich vor den Vater bringe, ja, damit sie das empfangen? Er sitzt im Gefängnis, er kann sie nicht sehen, kann keinen Einfluss nehmen auf die, die im Einfluss dieser Welt leben, so wie er auch, ne, und dort ihren Glauben behaupten müssen. Was ist ihm wichtig, dass Gott seinen Geschwistern geben möchte? Und er nennt da ganz wichtige Punkte, also er trägt sie vor Gott, ja, in diesem Gebet, auf die die Gemeinde und jeder Einzelne ja auch angewiesen ist, die Gott geben kann und auch will. Das dürfen wir im Hinterkopf behalten. Ja, Gott will ja geben. Und wir hatten in unserer Gebetsgemeinschaft gemerkt, welche Fülle das ist. Ja, was da drin steckt, ja, was da Paulus in den Blick nimmt und der Gemeinde in Ephesus auch ein Stück im Gebet zuspricht. Und vielleicht habt ihr es ja auch gespürt, als wir dieses Gebet so gelesen haben. Und dann wollen wir mal hineinschauen, ja, heute und wenn es Gott wieder will, auch in den nächsten Wochen, ja, worum es da eigentlich geht, was für unser Leben als Nachfolger Christi und als Gemeinde auch wichtig ist und was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt aus eurem Briefkasten, ja, ob ihr es auch ab und zu mal reingeflattert bekommt, ja, so eine Werbung für Lotto, das ist hier die Postcode-Lotto, Lotterie, Postcode-Lotterie. Und wir haben das immer mal, also das oder auch was anderes, und wenn man das so in Händen hat, wenn man das so liest, ich weiß nicht, ob euch das schon mal gegangen ist, da kommt es manchmal so überein, sagt man, oh, wenn ich jetzt die 3,9 Millionen gewinnen würde, was würde ich wohl damit machen? Ja, was würde mir das für Möglichkeiten geben? Ja, ging es euch schon mal so? Ja, ne? Also ich gebe ganz ehrlich zu, habe schon mal gedacht, naja, also wenn du die hättest, ne, was das für einen Zehnten für die Gemeinde gäbe. Nur deswegen natürlich. Ja. Und wenn es nicht die 3,9 Millionen, aber wenigstens die 1,4 Millionen oder die 700.000, das würde ja auch schon reichen. Ja. Was könnte ich damit anfangen, wenn ich das hätte? Was könnte ich mir davon leisten? Ja. Wie würde sich das auf mein Leben auswirken? Da hätte ich ausgesorgt. Ja, Reichtum ist offensichtlich erstrebenswert. Wenn ihr ehrlich seid, seid mal ehrlich. Ja, das wäre doch irgendwie erstrebenswert. Das ist ganz natürlich. Und ich betone, natürlich. Das ist natürlich. Jeder Mensch hat die Sehnsucht danach, versorgt zu sein, Sicherheit zu haben, nicht im Mangel zu leiden. Das ist natürlich. Das ist ein Bestreben unseres natürlichen Lebens. Denn über allen von uns liegt das Wort, das Gott über den Menschen ausgesprochen hat, als er ihn aus seiner Gegenwart verbannte, ja, als er ihn also aus Eden herausgestellt hat. Ja, mit Mühsam sollst du dich ernähren, du sollst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Das ist über uns allen ausgesprochen. Das merken wir sicher auch. Ja, wenn du dann so deinen Lohnschein anguckst, also ich nehme mich mal raus jetzt, weil, aber wenn du deinen Lohnschein anguckst und sagst, dafür bin ich früh aufgestanden. Ja, Mühsal. Im 1. Mose Kapitel 3 steht es. Ja. Dieses Bedürfnis oder auch die Sehnsucht danach, also dieser Mühsal zu entfliehen, ja, dem Schweiß, dem Mangel, ist also eine direkte Folge der Trennung von Gott. Diese Sehnsucht entsteht in uns, weil wir nicht mehr in Gottes Gegenwart so leben, wie Adam das tat. Da war alles Freude. Jetzt ist es Mühsal und wir wollen dem entfliehen. Und Reichtum, und wir verstehen ja da meist drunter eine Anhäufung materieller Güter oder materieller Werte, scheint da eine gute Form zu sein, das zu erreichen. Ja, 3,9 Millionen, ja, das ist eine Menge Sorglosigkeit, Sicherheit, vielleicht sogar Macht über andere. Und das ist ja oft auch nicht unwichtig, Einfluss zu haben. Ich sagte schon, das ist ein natürliches Begehren. Und so wird das Leben von Menschen diesem Verlangen, auch dieser Sehnsucht unterworfen. Wer reich sein will, der muss viel schaffen. Ja, das heißt, ich will reich sein, das heißt, ich muss viel investieren. Ja, Sicherheit selbst zu schaffen, scheint da die Lösung zu sein. Ich weiß nicht, wer sich von den Älteren noch an diverse sozialistische Losungen erinnert. Eine davon hieß, ich schaffe was, ich schaffe mir was. Nee, ich leiste was, ich leiste mir was. Kennt ihr das noch? Das war mal zu irgendeinem Parteitag, so in den 80er Jahren. Ich leiste was, ich leiste mir was. Sicherheit aus eigener Kraft. Und wer das nicht schafft, der muss ja im Lotto spielen. Die Frage ist, gilt das auch für die Epheser? Gilt es auch für uns? Ja, ich muss was leisten, damit ich was habe. Gilt das für uns, die Christus nachfolgen? Können Sie, Epheser, können wir durch das neue Leben in Christus nicht übernatürlich leben, nicht mehr von diesen natürlichen Sehnsüchten abhängig sein, übernatürlich leben und auf ganz anderer Lebensgrundlage als eigene Leistung und selbst geschaffene Sicherheit zurückgreifen? Paulus bittet hier in seinem Gebet, das wir gelesen haben im Epheser 3, jedenfalls um Reichtum. Ja, bittet um Reichtum, wenn ich aber es gelesen habe. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Reichtum ja, aber Reichtum ganz anderer Art. Dieser Begriff Reichtum seiner Herrlichkeit ist uns vielleicht geläufig. Ja, auch mir geht er recht locker von der Zunge. Reichtum seiner Herrlichkeit. Haben wir mal gelesen, das ist ein Begriff, den Paulus ab und zu mal verwendet auch. Ne? Und trotzdem habe ich und wir uns auch an dem Gebetsabend, an dem bewussten, was heißt das eigentlich, der Reichtum seiner Herrlichkeit? Was ist das für ein Reichtum? Was haben wir da zu erwarten? Es gibt in manchen Weltgegenden ja leider das sogenannte Wohlstandsevangelium, ja, mit der Aussage, wenn du nur richtig glaubst, dann muss es dir auch gut gehen, dann hast du keinen Mangel. Mangel ist ein Zeichen davon, dass du nicht richtig glaubst. Ja, Gott hat alles zur Verfügung und wenn du Mangel hast, dann stimmt mit deinem Glauben irgendwas nicht. Dann hast du nicht richtig gebetet oder was weiß ich, nicht richtig erwartet und so weiter. Die Frage, ist das wirklich so gemeint? Geht es im irdischen Reichtum um materielle Mittel bei dem Reichtum seiner Herrlichkeit? Eine gewisse menschliche Logik ist da vielleicht zu erkennen. Ja, Gott hat alles, also bitte ich ihn, gibt er mir alles. Aber geistliche Zusammenhänge haben meist mit menschlicher Logik ganz wenig zu tun. Oder? Also sie geht darüber hinaus, sagen wir es mal so. Ja, sie stellt sich nicht in Frage, aber sie geht weit darüber hinaus. Wenn man diese Bitte des Paulus anschaut, ja, er gebe euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dann geht es eigentlich gar nicht um unseren Reichtum, den wir haben sollten oder uns auf welche Weise auch immer schaffen sollten, verdienen sollten, anhäufen sollten. Paulus bittet, dass Gott uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Das ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Paulus bittet, dass uns Gott Gaben geben möge, deren Maß das Reichtum seiner Herrlichkeit ist. Gaben nach dem Maß des Reichtums seiner Herrlichkeit. Worin besteht ja also dieser Reichtum seiner Herrlichkeit? Bestimmt also nicht zuerst aus materiellen Besitztümern. Gott kann das manchmal auch geben. Ja, wir sind ja jetzt sicher nicht unterbelichtet an der Stelle. Ja, wenn er damit eine Absicht hat, kann er auch jemanden reich machen, siehe Josef. Aber darauf beschränkt sich das ja nicht. Und bestimmt auch nicht davon abhängig und bestimmt auch nicht das Zentrum seines Reichtums. Es ist einfach eine Art, wie er seinen Reichtum auch geben kann. Es geht also erkennbar bei diesem Reichtum seiner Herrlichkeit nicht um materiellen Besitz, damit wir in dieser Welt und Zeit das Bankkonto oder die Wohnungsausstattung als Sicherheit unseres Lebensstils hätten. Darum geht es nicht. Wir dürfen mehr erwarten. Gott will viel mehr für uns. Natürliche Schätze in dieser Welt sind doch viel zu wenig für uns. Ja, Gott bietet uns eine ewige Zukunft und damit ein Reichtum an, der niemals vergeht. Der seine Vollendung und die Sicherheit, die er bietet, in der Ewigkeit hat. Das ist das Ziel. Wenn wir also den Reichtum, den Gott uns geben soll und will, erkennen wollen, dann müssen wir verstehen, wo er seinen Ursprung hat. Wo ist der Ursprung dieses Reichtums? Und Paulus sagt, der Reichtum seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist die Realität, aus der dieser Reichtum kommt. und der sich der Mensch, so wie er von seiner natürlichen Herkunft ist, nur ganz stückhaft bewusst wird und bewusst werden kann. Oder? Können wir seine Herrlichkeit in ihrer Ganzheit erfassen? Das können wir gar nicht. Schon im Alten Testament wird diese Herrlichkeit wie mit stockender Stimme ganz vorsichtig angedeutet. Ja, dem Menschen fehlen die Begriffe, ja, um das zu beschreiben. Sie ist immer da, wenn sich Gott offenbart. Im Alten Testament, ja, überlegt mal das, was ihr da wisst. Ja, sie ist immer da, wenn sich Gott offenbart, aber sie ist für den Menschen unbegreiflich, eigentlich würde ich sogar sagen überbegreiflich. Das sprengt unsere Sinne, das sprengt unseren Horizont. Sie geht weit über unser Verstehen hinaus, unseren Erfahrungshorizont, über das, was wir erfassen können, heraus. Gottes Herrlichkeit ist eine Realität über unserer erfassbaren Realität. Ja, wir bewegen uns ja in einer gewissen Realität, was wir erfassen können. Wir haben die Sinne für die drei Dimensionen, die uns umgeben. Gottes Realität, seine Herrlichkeit, geht weit darüber hinaus. Er kann zwar in unsere Realität hineinwirken, aber wir können in seine Realität nicht hineinschauen. Jedenfalls nicht auf natürliche Weise. Das wird im hebräischen Begriff, der Kabot, bedeutet, deutlich. Sie bedeutet etwa Gewichtigkeit oder Ehre. Wichtigkeit oder Ehre, ne? Also etwas, was bedeutend ist. Wenn Gott sich bzw. seine Herrlichkeit manifestiert im Alten Testament, dann begreift der Mensch, dass da etwas über ihn kommt, das über jeder menschlichen Größe und Begreifbarkeit steht. Ja, wir können das an Mose sehen, wir können das an Elia sehen, ja, wir können das an den Israeliten sehen auf ihrer Wanderschaft. Ja, da kommt etwas über sie, was ihr Begreifen übersteigt. Sie können das beschreiben in gewisser Weise, aber nicht erfassen. Und in den Berichten über das Volk Israel ist das gut zu erkennen. Ja, die Wolken- und Rauchsäule, die den Zug, ja, des Volkes, ja, also führt und beschützt. Ja, vor in der Nacht und am Tag. Und kein Pharao, ja, der für die Mächte dieser Welt steht, kann sie gefährden, kann gegen sie ankommen. Gelingt ihm nicht. Während der Tempelweihe bei Salomo fühlt die Gegenwart Gottes seine Herrlichkeit, das Allerheiligste, und nie weder der Hohepriester noch Salomo selbst, der ja immerhin König ist, können da hinzutreten. Es geht nicht. Sie würden sofort sterben. Kein Mensch kann Gott sehen, sonst müsste er sterben. Ja, das musste selbst Mose erfahren, und er war noch am nächsten dran. Ja, oder auch Elia nicht. Ja, als Gott Elia begegnen möchte, dann muss er sich in eine Felsspalte stellen, ja, mit dem Gesicht zur Wand, damit er nicht stirbt. Ja, und er hört dann die Auswirkungen, ja, die begleitenden Zeichen dieser Herrlichkeit, dieser Gegenwart Gottes. Aber er kann sie nicht sehen. Es würde ihn vernichten. Und so könnte man noch einige Beispiele nennen, ja, zum Beispiel den Tod des Usa, ja, beim Transport der Bundeslade, als er da zugreift. Ja. Die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Gottes geht weit über das hinaus, was wir begreifen und dem wir uns überhaupt aussetzen können. Und so ist die Herrlichkeit des Herrn im Alten Testament vor allem in ihrer Bedrohlichkeit für den Menschen gesehen. Das muss man einfach so sehen. Ja. Die Herrlichkeit des Herrn ist im Alten Testament vor allem bedrohlich. Ja, eine Realität, für die der Mensch nicht würdig ist, nicht rein oder heilig genug. Es gibt für den Menschen im Alten Testament keinen Weg, an dieser Herrlichkeit Anteil zu haben. Geht nicht. Im Neuen Testament liegt der Schwerpunkt etwas anders. Das sehen wir schon in der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Ja, wir spielen uns das ja vor, jedes Weihnachten. Auch vielleicht begreifen wir das gar nicht so. In der Weihnachtsgeschichte, da öffnet sich auf einmal der Himmel. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in dem Chor der Engel gegenüber den Hirten, ja, die dann zusingen. Ja, und da wird etwas deutlich von Güte, die Herrlichkeit Gottes als die Güte Gottes, die Verheißung, die Zuwendung Gottes. Etwas ganz anderes als im Alten Testament. Ist nicht mehr bedrohlich. Das ist etwas, was dem Menschen gut tut, was er braucht. die Herrlichkeit des Herrn als eine gütige Zuwendung. Und immer ist im Neuen Testament die Herrlichkeit Gottes das Ziel für die Gemeinde, in die sie hineinkommen darf und hineinkommen wird. Ja, sie ist Verheißung und auch Hoffnung. Und Hoffnung meine ich nicht hier mal sehen, ob es wird, sondern ein festes Vertrauen. Das ist unsere Zukunft. Die Herrlichkeit Gottes, das ist die Zukunft der Gemeinde. Das ist nicht mehr bedrohlich, das ist nicht etwas, vor dem man sich hüten muss. Das ist etwas, in die wir hineinkommen wollen und werden, auf das wir uns freuen. Das ändert nichts an der Bedrohlichkeit für Menschen, die dazu nicht befähigt werden oder sind. Die bleibt weiterhin bedrohlich und gefährlich für Menschen, die nicht befähigt sind, nicht versiegelt sind dem Heiligen Geist. Aber für die Gemeinde ist es etwas, nach dem sie Sehnsucht hat und wo sie weiß, sie kommt da hinein. Es ist auch das Fundament der neuen Hoffnung, die das Neue Testament vermittelt und die zentrale Aussage des Evangeliums. Du bzw. die ganze Gemeinde, die wahre Gemeinde des Messias als Ganzes darf Anteil an der Herrlichkeit Gottes bekommen, weil Gott die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Was für ein Ding, wenn man sich das Alte Testament anguckt, was da für eine Trennung war zwischen Gott und Mensch, die nicht zu überbrücken war, von uns aus jedenfalls gar nicht. Ja, und das Neue Testament sagt, du darfst da hineinkommen. Und wir können das von uns aus überhaupt nicht erzwingen oder erarbeiten oder verdienen, das ist genauso wie im Alten Testament. Aber der Christus Jesus hat den Preis dafür bezahlt, sein Tod, den er schuldlos und freiwillig erlitt, hat unsere Trennung von Gott, die uns das unmöglich gemacht hat, in diese Herrlichkeit hineinzukommen, aufgehoben. Er hat diese Trennung aufgehoben. Wenn ich also ihn, also den Tod Jesu, als den Tod des eigenen schuldbeladenen Ichs akzeptiere und erkenne, Christus ist für mich gestorben. Meine Schuld vor Gott war so groß, dass der Tod des Gottessohnes nötig war, um das zu überwinden. Dann darf ich Anteil haben an dieser Herrlichkeit. Dann bin ich geheiligt, dann sind wir geheiligt, ja, die diese Entscheidung treffen. Wir sind befähigt und tauglich gemacht, Teil dieser Herrlichkeit zu sein. Halleluja. Oder? In ihr einzutauchen, aufgenommen zu werden, in diese Realität über unserer Realität. Sie ist uns nicht mehr fremd. Sie ist uns vertraut. Sie ist unsere Hoffnung und unser Ziel. Schon in dieser Welt. Denn wir sind nicht mehr von dieser Welt, wenn wir zu Christus gehören. Wir gehören in die Realität, die über unserer Realität ist. Aus ihr leben wir. Die Frage, sind wir uns dessen bewusst? Denn nur deshalb kann Paulus dafür bitten, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit empfangen dürfen. Wer nicht zu Christus gehört, wer nicht versiegelt ist, wer nicht hineingenommen ist in diese neue Existenz, der kann doch nicht nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit empfangen. Wie denn? Er würde vergehen, er würde sterben. Aber wir können das als die, die zu Christus gehören, weil wir schon jetzt Teil dieser Realität sind, auch wenn wir sie noch nicht sehen mit unseren natürlichen Augen, aber wir sind schon Teil dieser Realität. Der deutsche Begriff Herrlichkeit drückt eigentlich ganz gut aus, worum es da geht. Ja, im Griechischen steht hier der Begriff Doxa. Ja, da bedeutet Glanz oder auch Majestät, manche wissen das bestimmt auch. Glanz, Majestät, man darf da gerne an einen orientalischen Herrscher denken. Ja, die haben sich auch ein bisschen mit Glanz und Prunk umgeben, da ging es richtig zur Sache. Ja, nicht bei so einem Empfang vom Bundeskanzler heute, sondern da saß auf seinem Thron, hatte da ein Gewand an, alles glitzerte und glänzte, ja, Edelstein und so weiter. Ja, das war für den antiken Menschen also was völlig Überwältigendes. Ja, die waren das ja nicht so gewöhnt wie wir heute. Ja, wenn du dann vor, also alles glänzte und glitzerte und du wurdest auf die Mitte hingelenkt, wo also dann dieser Thron war und so, daran dürfen wir denken, bei Doxa, die Herrlichkeit, Glanz und Majestät. Alles strömt, also seine Hoheit und Majestät aus. Und so ist also Gott. Majestät, alles beherrscht er. Alles untersteht seiner Herrschaft. Ja, Herrlichkeit ist ja ein Ausdruck der Sichtbarwerdung von Herrsein. Ja, dieses Glänzende und dieses Überwältigende bedeutet ja Herr sein über alles, wie das orientalische Herrscher war, also in seinem Reich. Gott ist Herr über alles. Herrlichkeit bedeutet, alles gehört ihm. Und Gottes Herrlichkeit ist also die Summe seiner Majestät, seines Herrseins und die Herrschaft über unsere Lebenswirklichkeit. Keiner kann sich ihr entziehen, ja, auch wenn das geleugnet wird. Auch die, die Gott nicht anerkennen, stehen unter seiner Herrschaft. Sie leugnen das, sie wissen das nicht. Und jeder Herrscher in dieser Welt, ob damals oder heute, jeder Politiker, jeder Guru, jede Macht, jede Gewalt, auch wenn sie sich noch so mächtig fühlt, ist unter der Herrschaft und damit unter der Herrlichkeit Gottes. Man kann das verneinen, aber das ändert nichts daran. In den Sprüchen steht, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Da wird das deutlich. Jeder ist unter der Herrschaft Gottes, aber nicht jeder kann das sehen, in dieser Realität, die über unsere Realität ist. Weil der Mensch keine Augen hat dafür, keine Sinne. Wir schon, die wir in Christus sind. Denn wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns zu denen macht, die in diese Realität hineingehören. Und das ist die große Trennungslinie im Neuen Testament zwischen der Welt, die kein Ja zu Jesus als ihren Herrn findet, und der Gemeinde, die zu Jesus Christus gehört. Das ist die Trennungslinie. Die einen müssen die Herrlichkeit Gottes fürchten, denn sie bedroht sie. Aber die Gemeinde Christi darf in ihr Leben und darauf hoffen, ja, dieses Hoffen als feste Gewissheit, nicht, das ist nicht ungewiss, dass sie in sie eingehen darf und dass sie jetzt schon in ihr lebt. Wir sind Teil der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb kann Paulus für die Gemeinde bitten, dass sie nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes empfängt. Das ist völlig unbeschränkt. Ja, Reichtum ist ja eigentlich immer noch ein zu schwacher Begriff. Reichtum heißt im Grunde, ich habe mehr als der andere. Aber Gott hat alles, oder? Gott hat alles. Es gibt keine Begrenzung in dem, was Gott geben kann. Das ist ein Teil unseres Wissens von dieser übernatürlichen Realität. Gott gehört alles. Wenn wir mehr brauchen, gibt er uns mehr. Aus seinem Reichtum zu leben, heißt aber offensichtlich auch, das gern zu nehmen, was er gibt und darauf zu vertrauen, dass er, wenn er was nicht gibt, dass wir es auch nicht brauchen. Denn er könnte uns das ja geben. Kann dann noch morgen anders sein, was wir heute nicht brauchen, kann man das, was morgen brauchen, dann wird es uns auch geben. In jeder Situation weiß ja Gott, was gut für uns ist, was wir brauchen, was für unser Leben wichtig ist. Er will uns ja formen, er will uns ja hineinbringen, dass wir dieser Herrlichkeit auch würdig sind. Ja, wir sind es schon und unser Weg ist dahin, das dann noch zu werden. Das ist ja, das, was das Wort Gottes auch sagt. Wir denken manchmal, wir bräuchten mehr, als wir haben. Ja, das war das Problem von Adam. Gott gibt ihm den ganzen Garten, sagt das nicht, sagt, aber das brauche ich jetzt auch noch. Ja, wir denken das manchmal, wir bräuchten mehr, als wir haben. Aber wenn wir Gott vertrauen und wissen, alles kann und alles will uns Gott geben, was nötig ist, dann können wir vielleicht auch verstehen, warum manchmal nicht alles nach unseren Wünschen läuft. Die Frage ist, mache ich meinen Wunsch, ja, zu den Maßstäben meines Lebens oder vertraue ich darauf, Gott wird mir geben, was ich brauche, denn ihm gehört alles, er hat allen Reichtum. Wenn ich also 3,9 Millionen gewinnen sollte, ja, weil ich sie für irgendeinen Auftrag von ihm brauche, oder die Gemeinde den Zehnten vielleicht davon, ja, dann werde ich sie gewinnen. Selbst wenn ich es nicht spiele. Ja, Gott hat Wege und Möglichkeiten. Er kann mir 3,9 Millionen geben. Das ist für ihn, glaube ich, nicht das Problem. Die Frage ist, was macht das mit mir? Tut mir das gut? Das ist eine zweite Frage. Ja. Aber ich gewinne sie nicht, bloß weil ich sie will, also weil ich mir das wünsche. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht gut für mich oder andere. Mich fasziniert da immer wieder, wie Paulus im Philipperbrief in Kapitel 4 davon berichtet, wie er mit dieser Situation umgeht. Er könnte alles haben, aber er hat natürlich auch manchmal die Erfahrung, er hat nicht alles, was man sich so als Mensch wünscht. Ja. Und da sagt er, ob ich arm bin oder reich, krank oder gesund, hungrig oder satt, all das habe ich erlebt, ja, ohne dass er seinen Glauben dabei in Frage gestellt hat und sagt dann, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Gott hat allen Reichtum, Gott hat alles. Und er gibt uns das, was wir brauchen. Das, was nötig ist. Nicht, das ist nicht das, was ich haben will, sondern das, was ich brauche und wo Gott der Meinung ist, das ist gut für mich in dieser Situation. Das ist eine Glaubensentscheidung, so in sein Leben hineinzugehen. Ja, in Sprüchen steht mal, das Herz des Menschen hat nie ein Ende. Ne? Also da kommt ein Wunsch nach dem anderen. Ja, so sind wir ja auch ein Stück. Es ist eine Glaubensentscheidung zu sagen, Herr, das, was du mir gibst, das ist mir genug. Ja, ich weiß, ich brauche nicht mehr. Es tut mir nicht gut, wenn ich mehr habe, als ich brauche. Aber Gott hat alles. Ihm ist alles möglich, ihm ist es möglich, uns alles zu geben, was nötig ist. Manchmal tut er sogar auch mehr. Ja, und zu bitten, dass er uns aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, bedeutet nicht, alles zur selben Zeit immer bereit zu haben, ja, wie so eine Art Vorrat. Ja, das war das Problem von den Israeliten bei der Wüstenwanderung, ja, wo er gesagt hat, also jeden Tag nur das sammeln, was ihr auch heute braucht. Und sie haben die Erfahrung gemacht, wer mehr gesammelt hat, das verdarb dann, ja, das hat sie gefährdet. Ja, und nur am Freitag, ne, also vor dem Sabbat, da durften sie dann für 2 Tage sammeln. Ja. Gott gibt das, was wir brauchen. Und wenn wir was anderes brauchen, gibt es uns dann, wenn wir es brauchen. Wenn ich heute nicht 3,9 Millionen habe, dann heißt das nicht, dass ich arm bin und dass Gott mir das nicht gibt. Aber wenn ich sie morgen brauchen würde für irgendwas, dann würde sie Gott mir geben. Reichtum seiner Herrlichkeit. Ne? In dieser Zuversicht dürfen wir leben, dass es ja, dass er uns immer all das gibt, was wir genau dann brauchen, wenn es notwendig ist. In seiner Herrlichkeit zu leben, bedeutet auch, mich seinem Herrsein über mein Leben anzuvertrauen. Das ist ja ein Ausdruck davon. Ja, wenn ich seine Herrlichkeit akzeptiere, dann heißt das, unter seinem Herrsein zu leben. Dann ist ja nicht mehr wichtig, was ich will, sondern was Gott will. Ja, und das macht mir auch keine Mühe. Ja, sondern da gebe ich mich gern rein, weil ich weiß, es ist gut für mich. Er weiß, was das Beste und Richtige für mich ist. Immer und überall. Zu bitten, dass der Reichtum seiner Herrlichkeit mein Leben auszeichnet, bedeutet wohl vor allem, das zu erkennen. Ja, wenn Gott uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben darf, dann ist es vor allem, dass ich erkenne, dass Gott kann immer das geben, was ich brauche. Ich lade euch ein, legt das so vor ihn hin. Schaut nicht auf euren Nachbarn, der vielleicht ein dickeres Auto hat oder einen gepflegteren Garten oder was weiß ich, einen schöneren Partner oder was weiß ich. Gott gibt dir genau das, was gut für dich ist. Und wir dürfen ihn bitten, Herr, gib mir das, was gut für mich ist. Und ich weiß, das wirst du tun, du wirst da nicht zurückhalten. Im vollen Vertrauen darf ich bitten, du hast alles, was ich brauche und mehr. Gib mir jederzeit aus deiner Fülle, was notwendig ist. Amen.